lese in diesen Tagen eine Biografie von Arnold Dallimore über Charles Haddon Spurgeon. Dieser Mann war der Fürst der Prediger im 19. Jahrhundert, hat er gewirkt. Und wenn man das als Prediger liest, was der Mann in seinem Leben erlebt hat, und ich bin gerade erst in den ersten Jahren seines jungen Lebens, dann lese ich davon, dass Dinge weit weg sind von mir. Zum Beispiel war er mit 17 Jahren gleich Pastor einer Gemeinde. Nicht vorzustellen, ja. Die Leute haben ihn angeguckt, aber die haben gemerkt, in seinem Leben ist etwas Außergewöhnliches. Aber er war der Pastor in einer Gemeinde irgendwo auf dem Dorf in England. Und mit 19 Jahren rief eine große alte Gemeinde aus London ihn und fragte ihn, ob er der neue Pastor werden wollte. Mit 19 Jahren. Danke. Und Spurgeon ging dann hin und hat dort vorgesprochen, hat sich dort vorgestellt und er wurde auch angenommen. Aber er sagte eines, er sagte, ich komme nur, wenn die Gemeinde verspricht, dass sie für mich betet. Denn ich bin nur so gut und nur das kann durch mich gewirkt werden, was die Gemeinde vorher im Gebet vorbereitet hat. Und wenn ich das so lese, dann sage ich, ich will auch solch ein Prediger werden. Und ich weiß, viel, viel liegt an mir. Aber ich weiß auch, diejenigen, die hier immer wieder vorne stehen, die müssen von euch im Gebet getragen werden. Und darum bete ich und bitte ich, dass ihr das auch so beherzigt. Weil wenn ihr das mir nicht zusagen könntet, dann würde ich sagen, okay, dann gehe ich nicht mehr vor. Weil das ist das Einzige, was mir die Kraft und Autorität verleiht, dass die Gemeinde gebetet hat. Nicht nur für mich, sondern für jeden. Und ihr habt die Gemeinde, den Gemeindeinfo, da steht Sonntag für Sonntag drin, wer predigt. Und ich lade euch ein, dass ihr euch anschaut, wer predigt und einfach ein Gebet schickt zu Gott, dass Gott den Prediger segnen möge. Wir sind in unserer Reihe in Jakobus 3. Und dort wollen wir heute weitermachen in den Versen 13 bis 18. Und ich lade ein, dass wir aufschlagen, wer eine Bibel dabei hat, dass wir das miteinander lesen. Dort schreibt Jakobus, wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche und teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit aber von oben ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte. Unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Und ich will diese Predigt heute Morgen mit einer traurigen Tatsache beginnen. Die Geschichte der Gemeinde, sie ist befleckt und sie trägt das Schandmal, dass sie die Gemeinde immer wieder in Streitigkeiten verwickelt ist. Gerhard Meyer, der schreibt in seinem Kommentar, es ist ein Schandfleck für die ganze Geschichte der Christenheit, dass sie voller Streitereien ist. Zitat Ende. Statt dass die Gemeinde die Weisheit Gottes in dieser Welt kundmacht, wie Paulus das in Epheser 3, Vers 8 so deutlich macht, dieses Geheimnis, das Gott durch die Gemeinde in dieser Welt wiedergespiegelt sehen will, statt dass die Gemeinde Grund macht, wie groß Gott ist, zerstreitet sie sich und ist in Unordnung. Statt dass die Gemeinde etwas widerspiegelt von der Einheit Gottes, um die Jesus gebetet hat in Johannes 17. Vater, bewahre sie in der Einheit, die du und ich haben. Statt dass die Gemeinde die Einheit Gottes kundmacht, in dieser Welt gibt es Uneinigkeit und Parteiungen. Und auch diese Gemeinde hat ihre Rolle gespielt in diesem großen Drama des Unfriedens, dass Gemeinden immer wieder einfängt. Aber, und vielleicht ist das das wenig Tröstliche, auch nicht nur in dieser Zeit, sondern über die Jahrhunderte. Selbst die ersten Christen, von denen man meinte, ja, die müssten es doch begriffen haben. Auch die waren voller Streit und Meinungsverschiedenheiten. Und Paulus sagt es in einer Stelle in 1. Korinther 6, Vers 1, bei euch bringt es doch tatsächlich jemand fertig, seinen Streit mit einem anderen Gemeindeglied vor einem weltlichen Gericht auszutragen, statt die Sache von denen entscheiden zu lassen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Das lesen wir im 1. Korinther. Oder jetzt in Jakobus, wenn ihr die Bibel aufgeschlagen habt, dort lesen wir in Kapitel 4, Vers 1, woher kommen Kriege und Streitigkeiten unter euch? Und Jakobus spricht nicht von etwas, was nicht da ist, sondern er weiß um diese Dinge. Und er fragt, woher kommen sie? Und ich möchte mit uns heute ein wenig da hineingehen. Wir wissen nicht, um was für Kriege und um was für Streitigkeiten es sich handelt. Und vielleicht weißt du auch nicht als Gemeindeglied dieser Gemeinde, was eigentlich dieser Streit beinhaltet, der die Gemeinde erschüttert hat vor einigen Monaten oder Jahren. Und du weißt das nicht. Ich sag dir, das ist auch nicht wichtig. Und es ist vor allen Dingen nicht die Aufgabe des Predigers, Dinge aufzuarbeiten. Aber wichtig ist eines, und besonders auch von diesem Text her, dass wir lernen und versuchen herauszufinden, wie können wir eine Gemeinde werden, die da hinein nicht mehr gerät, die bewahrt ist vor Unfrieden und Zerrüttung. Ich glaube, Jakobus will eigentlich eine Antwort darauf geben, wie fördern wir und wie bewahren wir den Frieden in der Gemeinde? Und welchen Beitrag kannst du dazu leisten? Und da wollen wir gleich mal in den ersten Vers hineinschauen. Dort schreibt Jakobus, wer ist weise und verständig unter euch? Er meint, Leute, es gibt bei euch Leute, die sagen, sie meinen, sie hätten es begriffen. Die meinen, die wissen, wie die Dinge funktionieren. Die wissen viel und die haben viel Erkenntnis und Weisheit. Und Jakobus sagt, ja, wer behauptet, so zu sein? Und dann sagt er den Leuten, der zeige das, der lass doch mal wirklich sehen. Wenn jemand behauptet, weise zu sein, dann will ich das sehen. Und da erinnern wir uns an das, was Markus gepredigt hat über den Glauben ohne Werke. Jakobus sagt, zeig mir deinen Glauben ohne die Werke. Ich will das sehen, wie du einen Glauben hast, der keine Werke hat. Und hier sagt Jakobus, ich will deine Weisheit sehen. Rück mal heraus damit. Aber er sagt nicht, ich will mal wissen, wie viel du weißt. Sondern was ist das Interessante hier? Und das lesen wir hier in Vers 13. Nicht, wie viel wir wissen, sollen wir dem Jakobus zeigen, sondern er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Jakobus sagt, nicht das, was du von dir behauptest, zeichnet dich aus, sondern was du lebst. Nicht das, was du von dir denkst, du meinst, du wärst es, ist das, was du wirklich bist, sondern das, was du lebst. Und das ist ein völlig anderes Konzept. Damals gab es Menschen, die taten auf als diejenigen, die alles wüssten. Die wüssten, wie die Dinge funktionieren, die hatten vielleicht sogar viel Bibelwissen, die hatten vielleicht sogar viel Erfahrung, aber in ihrem Leben waren diese Dinge nicht sichtbar. Und die NGÜ, das ist eine moderne Übertragung, die fasst diesen Vers nochmal gut zusammen und dort lesen wir, hält sich jemand unter euch für weise und verständig? Dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Wisst ihr, das Problem mit der Weisheit in dieser Welt ist, wir können so viel wissen. Und wenn sich das nicht in unserem Leben auswirkt, dann ist es sinnlos. Ich bin natürlich dann in der Herausforderung, ich habe eine theologische Ausbildung, war 3 Jahre auf der Bibelschule. Ich weiß viel, sage ich ehrlich. Ohne mich zu rühmen, ich kenne viele Dinge aus der Bibel auswendig. Aber was nützt das mir, wenn ich Psalm 119 auswendig kenne oder die Bergpredigt oder den Römerbrief, wenn sich das aber nicht in meinem Leben auswirkt. Und wie viel schöner und herrlicher ist es, wenn du hier sitzt und du kennst vielleicht nur einen einzigen Vers, aber dieser Vers verändert dein Leben und du lebst mit deiner Erkenntnis und du veränderst dich. Es ist so viel Mehrwert und Jakobus sagt, Wissen und Weisheit und Verstand zu haben, bringen gar nichts, wenn sie nicht in unserem Leben sichtbar sind. Es zählt also wie auch immer beim Jakobus der Lebensstil, das gelebte Leben, nicht irgendein Lippenbekenntnis. Und dann finden wir hier auch dann dieses Wort Weisheit vor, von dem Mirsad auch schon am Anfang geredet hat. Hier kommt es zum zweiten Mal vor in Kapitel 1, Vers 5. Da hat Jakobus schon darüber geredet, als es darum ging, wie sollen wir eigentlich mit den Schwierigkeiten umgehen. Dazu brauchen wir Weisheit. Und diese erbitten wir von Gott. Und hier ist es auch eine Weisheit, die Jakobus fordert. Und er will, dass die Weisheit sich ausdrückt in einem guten Wandel, wie es hier steht, in einem vorbildlichen Lebensstil, so könnten wir es auch sagen. Aber dieser vorbildliche Lebensstil, der muss sich ausdrücken in guten Werken, so wie es hier heißt. In Dingen, die sichtbar sind und die wir tun in Sanftmut der Weisheit. Es entspricht genau dem griechischen Urtext und ist für uns schwierig zu verstehen, was heißt das, in Sanftmut der Weisheit. Andere Übersetzungen sagen dann hier, in weiser Bescheidenheit. Sanftmut ist ja für uns ein Begriff, der ist nicht uns geläufig. In der Schule hört ihr nie etwas von Sanftmut. Und wenn ich sagen würde, Sanftmut ist ja ähnlich wie Demut, was ist Demut? Ja? Und wir wissen, Jesus hat von sich gesagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig oder sanftmütig und demütig. Und wir fragen uns, was heißt das, Jesus? Ja, du warst so, aber was heißt das? Und vielleicht können wir da anfangen, dass wir uns fragen, ja, was ist denn dann das Gegenteil von weiser Bescheidenheit oder von Sanftmut der Weisheit? Das Gegenteil ist, glaube ich, eine arrogante und überhebliche Haltung und Meinung, die man über sich selber hat. Menschen, und ich glaube, das steht fest, die sich für weise halten, sind meistens arrogant und überheblich. Und diejenigen, die wirklich weise sind, sind meistens oder immer demütig und bescheiden. Und fest steht, Jakobus will, dass wir nicht irgendwie meinen, etwas zu sein, was wir nicht sind, sondern dass wir ein Leben leben, das von einem Herzen zeugt, das wirklich auch darauf ausgerichtet ist und wo ein gottgemäßer Charakter zum Vorschein kommt. Und ich möchte dich fragen, wie sieht das aus bei dir? Mit diesem, ich meine, vielleicht behauptest du das nicht, ich bin weise, aber vielleicht denkst du es, begriffen zu haben, manche Zusammenhänge erkannt zu haben. Die Frage ist, kennt man dich für das, was du für viele Worte machst oder für das, was du lebst? Da müssen wir uns mal Gedanken drüber machen. Aber machen wir weiter in Vers 14. Dort legt Jakobus dann weiter und sagt, okay, ihr behauptet zwar weise zu sein, und dann sagt er, wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das war das Problem. Da gab es Leute, die behaupteten, weise zu sein und verständig und die Dinge zu begreifen, aber was in ihren Herzen war, das lesen wir hier, bittere Eifersucht und Eigennutz. Und ich glaube, das ist auch das, was hier wirklich im Zentrum steht. MacArthur schreibt, in dieser Haltung der Menschen spiegelt sich Folgendes wider. Es handelt sich um eine Einstellung eines Menschen, der sich völlig selbstzentriert gegen jeden auflehnt, der sein Gebiet, sein Ansehen oder seine Erfolge bedroht. Das ist diese bittere Eifersucht. Dieses Ringen um, es geht um mich und um mein Gebiet und um mein Anliegen. Und diese selbstsüchtigen Motive, die kommen hier zum Vorschein. Und wir merken, das passt überhaupt nicht zusammen. Und Jakobus sagt das ihnen. ihr sagt, ihr seid so, euer Leben spiegelt etwas ganz anderes wider, ihr meint weise zu sein, aber ihr begreift gar nicht, dass ihr auf etwas stolz seid, was in eurem Leben gar nicht sichtbar ist. Hier lesen wir es, rühmt euch nicht, prahlt nicht damit, seid doch nicht stolz auf etwas, was nicht in eurem Leben vorhanden ist. Und dann sagt er, ihr lügt damit gegen die Wahrheit. Die Realität ist doch etwas völlig anderes. Und er sagt damit, ihr seid eigentlich eine lebende Lüge. Diese Haltung von Eifersucht und Eigennutz hat nichts mit Demut zu tun oder mit Sanftmut der Weisheit. Ich weiß nicht, ob dir hier Menschen in den Sinn kommen, ob du dich vielleicht manchmal selber da entdeckst, wo du von selbstsüchtigen Motiven getrieben bist, wo du vielleicht immer nur auf dich guckst und auf deine Dinge und auf dein Anliegen und auf deine Meinung und das, was du sagst, ist ja richtig. Jakobus sagt, solche Menschen meinen, sie hätten es begriffen. Aber dort ist nur Eifersucht und Eigennutz. Und wie macht er dann weiter? Vers 15. Dies ist nicht die Weisheit. Das sagt Jakobus in aller Klarheit. Die Menschen damals, die meinten zwar, das wäre die Weisheit, aber es ist nicht die Weisheit. Es ist nicht die wahre Weisheit oder die geistliche Weisheit, die von oben herabkommt. Nein, Jakobus sagt etwas anderes. Die Weisheit, die ihr vorgebt zu haben, die ist eine völlig andere. Die Weisheit, die ihr habt, passt mit der überhaupt nicht überein. Und dann zählt er auf die Eigenschaften der Weisheit, die diese Menschen damals hatten. Und es sind drei Dinge, mit denen er sie beschreibt, diese falsche Weisheit. Es ist zum Ersten irdisch. Irdisch ist diese Weisheit, die in dieser Welt gefangen ist, die nur eine beschränkte Sicht auf die Dinge hat und die Gott völlig ausklammert. Und die irdische Weisheit finden wir überall in unserer Welt vor. Sie bleibt aber in dieser Erde und in diesem Denksystem und sie hebt sich nicht empor zu Gott. Diese Weisheit, die sagt auch, die NGÜ sagt darüber, sie spiegelt das Denken in dieser Welt wider und ist ganz auf das Irdische ausgerichtet. Und das zweite Eigenschaft der Weisheit, sie ist sinnlich. Psychikos, das ist das griechische Wort, man könnte es auch als seelisch bezeichnen. Diese Weisheit ist natürlich dem natürlichen Menschen hineingelegt. Du und ich, wenn wir nicht von Gott neu gemacht wurden, wir haben nur diese seelische oder diese sinnliche Weisheit in uns. Das ist der Bestandteil des gefallenen Menschen, dass er mit dieser Weisheit sein Leben lebt. Und Paulus sagt es in 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch ist bestimmt von dieser Weisheit. Und diese Weisheit beherrscht die Philosophien unserer Welt, die Psychologie, die Soziologie und eigentlich alles, was die Kinder und die Jugendlichen in der Schule lernen, ist bestimmt von dieser irdischen und sinnlichen Weisheit. Und als drittes haben wir dann die Eigenschaft, die Weisheit ist dämonisch. Das heißt, die Weisheit in dieser Welt, die findet ihren Ursprung in dämonischen Mächten, die in dieser Welt am Werk sind. Und das müssen wir uns mal wirklich reinziehen, was das heißt. Dort, wo Uneinigkeit und Streit in deine Gemeinde hineinziehen, da haben diese Dinge dämonischen Ursprung. Und ich möchte uns fragen, wie sehr haben wir mit dieser Weisheit zu tun? Wie sehr sind wir bestimmt davon oder sagen wir, nee, damit haben wir nichts zu tun? Ich glaube, wir sind Kinder unserer Zeit und wir leben in einer Zeit, wo diese Weisheit Tag aus, Tag ein auf uns einströmt. In der Werbung. Es geht um deine Bedürfnisse, die gestillt werden. Geiz ist geil und wir hören das und sagen, nehmen das in uns auf und wir wissen nicht, damit umzugehen. Aber genau das ist die Weisheit in dieser Welt. Oder in der Geschäftswelt. Gewinn um jeden Preis. Das ist die Weisheit in dieser Welt, aber möglicherweise zieht sie auch bei uns ein. Und diese Gefahren müssen wir sehen, dass wir davon umgeben sind.
Und dann, was ist das Ergebnis dieser Weisheit, dieser drei Eigenschaften, die dann zum Vorschein kommen? Das haben wir dann auch hier, das Ergebnis, Vers 16. Die Motive der bitteren Weisheit führen dann zu dem, was Jakobus hier sagt, in Vers 16, nämlich dort sagt er, denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, wo diese irdische und sinnliche und dämonische Weisheit vorherrscht, da schaut hin, was dann daraus hervorkommt. Da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Schauen wir doch mal in unsere Welt. Da ist der Mensch nach der Aufklärung, er begreift und meint, er hat jetzt begriffen, wie es funktioniert, und er meint, fortzuschreiten, immer weiter zu gehen in seiner Entwicklung, Dinge zu begreifen, Zusammenhänge zu erkennen, und dann im 20. Jahrhundert fliegt er auf den Mond und alle großen Erkenntnisse dieser Welt häuft der Mensch sich an. Aber wir merken, der Mensch, der ändert sich nicht. Und das 20. Jahrhundert zählt zu den blutigsten Jahrhunderten der Menschheitsgeschichte. Und es wird klar, der Mensch kann sich nicht weiterentwickeln, denn er ist und bleibt in seiner irdischen Weisheit gefangen. Und es ist nur Unordnung und Zerrüttung und Unfrieden das Ergebnis von diesen Dingen. Aber nicht nur in dieser großen Geschichte der Erde sind wir davon bestimmt, sondern auch in dem kleinen Kosmos der örtlichen Gemeinde geraten wir da hinein und merken die Auswirkungen dieser falschen Weisheit. Zerrüttung und Unfrieden und Unordnung und Chaos sind die Folge und lauter böse Dinge. Und ich weiß nicht, was du in deinem Leben bisher erlebt hast oder vielleicht auch hier in der Gemeinde, aber vielleicht kannst du genau das sagen. Ja, wir hatten richtiges Chaos. Wir hatten richtige Dinge, die da abgegangen sind. Wenn ich jetzt daran denke, dann kann ich gar nicht glauben, dass das möglich war. Aber genau das ist das, was Jakobus hier sagt. Lauter böse Dinge oder jede schlechte Tat. Ich glaube, wir sollten diese Weisheit, diese irdische und sinnliche und dämonische Weisheit, verabscheuen und sagen, nein, das wollen wir nicht, denn sie bringt nur Chaos und Zerstörung und Unfrieden. Und MacArthur schreibt hier auch wieder passend, statt dass die Weisheit Harmonie in der Welt produziert, statt dass sie Intimität und Liebe, Einheit und Kameradschaft erschafft, bringt diese Weisheit nur Chaos, Unordnung und Verwirrung. Denn sie kann niemals das berühren, was göttlich ist, was übernatürlich und geistlich ist. Und ich glaube, das stimmt. Alles, was diese falsche irdische Weisheit am Ende hervorbringt, ist unbrauchbar. Jede Erkenntnis, die in dieser Erde verfangen bleibt, hilft letztendlich nicht. Und hier muss jeder sich fragen, denke ich jetzt auch, habe ich verstanden, was es bedeutet, weise und verständig zu sein? Lebe ich ein Leben, das erkennbar ist, als ein Leben, wo Menschen in meinem Leben sehen, dass ich das auch lebe, was ich bezeuge zu sein? Oder bin ich jemand, der meint, begriffen zu haben, wie die Dinge funktionieren, aber der das tut durch eine selbstsüchtige und arrogante Haltung? Bin ich jemand, der sich etwas einbildet auf das Bibelwissen und auf all die sonstigen Dinge, die ich weiß? Aber Jakobus, der lässt uns nicht allein mit dieser irdischen Weisheit, sondern er hilft uns und sagt uns, Leute, diese Weisheit von unten, diese falsche Weisheit, die habe ich jetzt behandelt, aber ich möchte euch einen besseren Weg zeigen. Und das ist dann das, was wir jetzt noch kurz anschauen wollen, Vers 17. Die Weisheit aber von oben ist zuerst rein, so schreibt er hier. Und diese Reinheit, die ist ja das absolute Gegenteil zu diesen falschen Motiven der Eifersucht und der Streitsucht und des Eigennutzes. Die Weisheit von oben, die von Gott kommt, die Gott Menschen schenkt, die ist zuerst rein. Das heißt, sie ist völlig frei von diesen Dingen. Sie ist nicht motiviert von bitterer Eifersucht und selbstsüchtigen Motiven oder arrogantem Gehabe oder sonst irgendeiner Selbstdarstellung. Die Weisheit von oben zeichnet sich aus durch moralische Tadellosigkeit. Und dann führt Jakobus drei Gruppen an, nämlich, ich glaube, das Rein, das steht über allem, und dann dem untergeordnet gibt es einige andere Dinge. Drei Gruppen, zum einen sind da drei Begriffe, die im Griechischen sich hervortun und anfangen mit dem gleichen Anfangsbuchstaben. Das nennt man dann eine Alliteration. Dann haben wir zwei Begriffe, die Jakobus bezeichnet mit dem Wort voll oder reich an, Barmherzigkeit und guten Früchten. Und dann nochmal zwei Begriffe, die wieder eine Alliteration haben, nämlich mit dem Anfangsbuchstaben A, und sie reimen sich auch am Ende. Haben wir hier mal die ersten drei. Dort habe ich das Griechische einmal übertragen in unsere Buchstaben. Friedvoll. Die Weisheit ist zuerst friedvoll oder eirenike. Das ist so wesentlich für den Frieden in der Gemeinde, dass Menschen von dieser Weisheit angetrieben werden. Nämlich den Frieden zu bewahren und alles daran zu setzen, dass der Friede in der Gemeinde bleibt. Jesus sagt es, das ist das, was Friedensstifter sind. Nämlich sie werden eines Tages Gott schauen. Und was ist dann das zweite Wort? Mild. Man könnte es auch als gütig oder freundlich bezeichnen. Es ist eine Haltung, die nicht auf seinem eigenen Standpunkt beharrt. Es ist eine Haltung der Freundlichkeit, wo man sogar seinen Feinden freundlich begegnet. Jesus sagt es, liebt eure Feinde und betet für sie. Wenn ihr nur freundlich seid zu denen, die eure Freunde sind, was tut ihr Besonderes? Nein, um Frieden in der Gemeinde zu bewahren, sollen wir diese Milde und Güte und Freundlichkeit offenbaren und leben gegenüber jedermann. Besonders, denke ich, in Zeiten des Konfliktes braucht es diese Haltung. Und dann als letztes ein Wort, das in meiner Übersetzung mit folgsam übersetzt ist. Luther übersetzt es ganz nett. Die Weisheit lässt sich etwas sagen. Das griechische Wort, das hier benutzt wird, Eupeithes, kommt nur einmal in der Bibel vor. Und dafür gibt es auch einen Begriff. Ich mache heute ein bisschen Griechisch-Lektion mit euch. Dafür gibt es einen Begriff. Wenn ein Begriff nur einmal in der Bibel vorkommt, dann nennt man das ein Hapax Legomenon. Und wir haben in unserem Text drei Hapax Legomena. Und das ist eines davon. Kommt nur einmal in der Bibel vor. Und Luther bezeichnet es als, die Weisheit lässt sich etwas sagen. Sie ist folgsam. Das heißt, die Weisheit, die dich auszeichnet, die führt dich dahin, dass du korrekturfähig bist, dass du bereit bist, Dinge anzunehmen, dass du kritikfähig bist, dass du dich unterordnest und einordnest und folgsam bist oder gehorsam bist. Dass du dich nicht als sturer Bock hinstellst und sagst, nein, das ist mein Standpunkt und den verlasse ich nicht. Nein, sondern dass du dich einfügst und sagst, okay, ich lasse mir mal etwas sagen, ich lasse mich mal korrigieren. Und das müssen wir begreifen, das trägt zum Frieden bei, wenn wir nicht immer nur festhalten an unserem. Und es geht hier nicht in diesem folgsam oder lässt sich etwas sagen um irgendeine Leichtgläubigkeit, sagt dem was und der übernimmt es alles. Nein, es geht hier darum, einfach eine erhabene Haltung zu haben, eine charakterliche Größe, die nicht immer auf seinem Recht besteht. Und ich möchte uns fragen, wie passen diese Eigenschaften zu dir und mir? Wenn es zu einem Konflikt kommt, werden wir von diesen Dingen angetrieben oder kommen andere Dinge zum Vorschein? Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Dann haben wir hier die zwei anderen Begriffspaare, nämlich voller Barmherzigkeit und voll guter Früchte. Ich finde die Übersetzung reich an Barmherzigkeit und reich an guten Früchten noch besser. Menschen, die von Weisheit getrieben werden, in deren Leben kann man erkennen, dass sie den Blick für andere haben. Dass sie voll reich sind an Barmherzigkeit. Jakobus hat in Kapitel 2, der Klaus hat darüber gepredigt, erzählt, was das heißt, barmherzig zu sein. Nämlich, dass man den Bruder in Not sieht und sich um ihn kümmert. Und diese Barmherzigkeit, die drückt sich dann aus in guten Früchten, das heißt in Werken, die Gott die Ehre geben. Machen wir weiter. Was haben wir dann nochmal? Zwei Begriffe. Die Weisheit ist unparteiisch. Adiakritos. Auch wieder ein Hapax Legomenon. Ein Begriff, der nur einmal in der Bibel vorkommt. Man könnte es auch bezeichnen als ungeteilt, macht keine Unterschiede und ist vorurteilslos. In Kapitel 2 waren die Menschen nicht ungeteilt und unparteiisch. Man machte Unterschiede zwischen den Armen und den Reichen. Und ich weiß nicht, ob diese Gefahr bei uns vorherrscht. Aber ich möchte fragen, inwieweit in unserer Gemeinde noch Parteiungen da sind. Jakobus sagt, sind diese da, dann ist es nicht die Weisheit von oben. Und jeder muss sich fragen, ob er irgendwie noch Parteiungen in sich trägt, ungeteilt ist oder nicht, ob man sich zu einer Partei hingezogen fühlt oder nicht, oder haben wir diese nicht mehr. Gemäß der Weisheit von oben gibt es keine Parteiungen. Man stellt sie nicht auf eine Seite, sondern man bleibt neutral in einem Konflikt. Man schlägt sich nicht zu dem oder dem Lager. Und als letztes haben wir dann das Wort ungeheuchelt. Anhypokritos. Ein Begriff, der auch wieder deutlich machen will, etwas von einer echten und authentischen Lebensweise, die keine Masken aufsetzt, sondern die so das Leben lebt, wie man auch wirklich ist. Und hier geht es nicht darum, dass man zu jedem sagt, was man über ihn denkt. Nein, aber dass man wirklich in deinem Leben erkennt, so wie du lebst, so bist du auch. Und du ziehst keine Show ab. Und die Leute wissen, ja, der ist wirklich so. Und er lebt das, was er auch bezeugt. Und die Weisheit von oben, und hier will ich jetzt nochmal zusammenfassen, die kann dich auszeichnen. Die kann dir gehören. Und die Weisheit von oben, die ist dein, wenn du völlig frei bist von falschen und selbstsüchtigen Motiven. Die Weisheit, die kann dir gehören, wenn du vom Trieb, vom Frieden bestimmt wirst. Wenn dir das ein Anliegen ist, den Frieden zu bewahren, Menschen in Freundlichkeit und Güte zu begegnen. Wenn du bereit bist, Korrektur anzunehmen und dich auch einordnest und unterordnest. Wenn du dich erkenntlich zeigst durch Werke der Barmherzigkeit und der Liebe. Wenn du dich nicht auf Parteiungen einlässt und dich zu verschiedenen Leuten hältst. Und wenn du dich nicht hervortust als jemand, der nicht authentisch lebt. Jakobus sagt dann in Vers 18, die Frucht der Gerechtigkeit, das ist das, was aus einem Leben hervorkommt, das von der Weisheit von oben her bestimmt ist. Die Frucht der Gerechtigkeit, die kann dir gehören. Die kann in deinem Leben sichtbar werden, wenn du das lebst. Und wenn du wirklich von dort getrieben wirst. Wir haben hier zweimal das Wort Frieden. Frieden stiften und wird in Frieden gesät. Gott möchte in deinem Leben diese Früchte sichtbar werden lassen. Und er möchte es tun, indem du ein Friedensstifter wirst. Und Jesus sagt das in aller Klarheit. Darum geht es. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gott schauen. Wie können wir eine Gemeinde werden, die bewahrt wird vor Frieden, vor Unfrieden, vor Uneinigkeit und Streit, indem wir Friedensstifter wären, indem in unserem Leben diese Elemente und Aspekte der Weisheit deutlich werden. Und wie können wir das werden, so wie auch in dem Eingangsvers von mir gebracht, Gott sagte dem Salomo, Salomo, bitte mich um etwas. Und Gott ist auch heute Morgen hier und sagt, bitte mich um diese Weisheit. Bitte mich, ich will dich zu einem Friedensstifter machen. Ich will, und Gott will das von jedem, von den Jugendlichen in der Schule möchte er, dass sie Friedensstifter sein. Von dir auf dem Arbeitsplatz möchte er, dass du ein Friedensstifter bist. Und er will dich zu Friedensstifter hier in der Gemeinde machen. Und das können wir nicht irgendwo im Internet bestellen. Das können wir nur bei Gott empfangen, denn es kommt von oben und er will es uns geben. Amen.